wird Sünde klar abgelehnt. Offenbarung 2, die Verse 18 bis 29. Der auferstandene Christus und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe. Da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen, und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans, wie sie sagen, ich will nicht noch eine Last auf euch werfen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stabe, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater. Und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn ich Pforzheim sage, was fällt euch dazu ein? Gold und Schmuckstadt. Jawohl. Wenn ich Thyatira sage, da fiel jedem sofort ein Purpur. Luxus, die Purpurstadt. Eines der begehrtesten, haltbarsten, schönsten Färbemittel gewonnen aus einer Schnecke. Wir kennen das von der Purpurhändlerin Lydia, die dem Paulus begegnet. Purpur war die Farbe eigentlich zunächst nur reserviert für den römischen Kaiser. Ungeheuer teuer, wertvoll. Thyatira also eine sprichwörtlich bekannte Stadt. Sonst machte sie nicht viel her. Es gab ein wenig Handel und Handwerk in dieser Stadt. Aber dann hatte sie noch einen Ruf. Ihr Name Thyatira ist abgeleitet von der Göttin Tiara, die Göttin der Fruchtbarkeit. Kultische Prostitution, sagen wir es ganz ungeschützt. So lief der Gottesdienst für die Göttin Tiara ab, dass Geschlechtsverkehr geübt wurde als heilige Handlung. Dort an diesem Ort, mit solch einem prägenden religiösen Umfeld und Hintergrund, dort gibt es Gemeinde Jesu. Auch und gerade dort. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie lebt Gemeinde Jesu in solch einem Umfeld, in solcher Versuchung, in solcher Verführung? Wie klar lebt sie? Die Gemeinde in Thyatira in der Seelsorge Jesu. Zuerst, wenn wir das so beobachten, wie barmherzig der Herr Jesus ist. Zuerst kommt das Lob. Er macht dieser Gemeinde Mut. Es gibt ein Gericht und das wird nachher sehr deutlich und klar ausgesprochen. Es gibt ein Gericht, aber der Richter ist vollständig parteiisch, nicht irgendwie neutral. Der Richter, Jesus, dem das Weltgericht einmal übergeben ist und der alle Menschen richten wird, er ist aufs Äußerste, aufs Innigste uns Menschen zugetan. Also da brauchen wir keine Angst haben, dass er gegen uns wäre. Absolut nicht. Es ist ein ganz großer Schmerz, wenn der Weltenrichter sagen muss, geht weg von mir. Matthäus 25. Geht weg von mir. Das Gericht, das Jesus vollzieht, ist für ihn selber tiefster Schmerz. Kein Triumph in dem Sinn. Als er dort am Kreuz hängt und das geballte Böse ihm entgegenkommt. Da hebt Jesus nicht die Faust und sagt, wartet nur, euch zeige ich's einmal. Er ist aufs tiefste parteiisch. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als er mit seinen Jüngern den Ölberg herunterkommt und weiß, was ihn in Jerusalem erwartet, welcher Hass ihm entgegenbrandet, da weint Jesus. Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, aber du hast nicht gewollt. Der große Schmerz Jesu. Wisst ihr, da liegt der Grund dafür, warum wir eigentlich keinerlei Angst vor ihm haben müssen. Im Gegenteil, wir müssten tiefste Trauer drüber empfinden, dass wir es ihm so schmerzlich und so schwer machen. Jesus ist nie zornig auf uns, sondern er ist im tiefsten betroffen. Wenn er sagen muss, geht weg von mir. Allerdings, es gilt die Liebe Gottes, die gibt es nicht ohne Gerechtigkeit. Die gibt es nicht ohne Gerechtigkeit. Das Gericht ist immer die Mitseite der Liebe. Da nimmt er uns in unseren persönlichen Wegen und Entscheidungen ernst. Wenn das so gesungen wird, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, dann weiß jeder in seinem Herzen, so brav bin ich gar nicht. So brav bin ich nicht. Und wir kommen alle in den Himmel, das wäre im tiefsten tatsächlich eine Missachtung. Jesus lässt uns unseren Willen. Wenn er auch tief drunter leidet, wenn jemand so und so oft die Botschaft des Evangeliums gehört hat, sich hat einladen lassen, dann heißt es, und du hast nicht gewollt, dann lässt er uns unseren Willen. Ich denke manchmal ganz menschlich, wenn jemand das ganze Leben lang absolut nichts von Jesus, von Bibel, von Gott, von Gemeinde hat wissen wollen, sondern seinen Weg gelebt hat und immer gesagt hat, mir reicht das, ich will nichts sonst, ich will nichts hören. Das müsste ja schrecklich sein, wenn er dann eine Ewigkeit lang bei Jesus sein müsste. Jesus lässt uns unseren Willen. Gericht heißt gar nicht, dass er uns verurteilt, sondern Gericht heißt im tiefsten, er lässt uns unseren Weg gehen, den Weg ins Verderben. Die Seelsorge Jesu. Er spricht zunächst alles das an, was in dieser Gemeinde ihn freut. Ich kenne, eigentlich ganz wörtlich, ich sehe. Ich sehe. Ich kenne, das könnte ja auch sein, irgendeiner der Unterengel beobachtet und schaut sich die Gemeinde in Thyatira an und erstattet dann am Herr Jesus Bericht, sagt, so geht's dazu, das ist das. Nein, nein, er kennt nicht vom Hörensagen, ich sehe, er ist zugewandt. Er schaut sie an, das ist das Wesen der Liebe. Das ist das Wesen der Liebe. Die Liebe, die will beim anderen sein und schaut ihn an von Angesicht zu Angesicht. Wir sind Jesus nicht belanglos, bis heute nicht. Wir leben unter seinem Blick. Er hat dich heute den ganzen Tag gesehen. Er hat dich gesehen, mit allem, was in diesem Tag drin war. Es heißt sogar hier, dass sie merken, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Er sieht nicht nur das Äußere, so wie wir jetzt einander sehen. Wir sehen jetzt alle ganz fromm und gesittet aus. Ist klar, wir sind ja bei der Abendbibelschule. Der Herr Jesus sieht durch. Der sieht durch. Jeden, der mit Jesus nicht in Ordnung ist, den packt da dabei zunächst mal die Furcht. Ich sage das einmal als Maßstab. Wenn ich jetzt das so sage, Jesus hat dich heute den ganzen Tag, ja schon die ganze Nacht von deinen Träumen an, über dein Aufstehen, über alles, was in diesem Tag war, er hat dich konzentriert gesehen, ist immer bei dir gewesen. Er hat hineingesehen in dein Denken, in dein Fühlen. Er hat dein Tun, dein Lassen. Er hat es alles gesehen. Wenn du jetzt sagen kannst und die Hände fallen, Herr Jesus, danke, dass ich heute nicht allein war. Das ist eine gute Sache. Und überall dort, wo du denkst jetzt, Mensch, hat er das auch gesehen? Hat er da auch hineingeblickt? Das darfst du mit ihm sprechen und in Ordnung bringen. Sagen, Herr Jesus, dass du ja heute keine Freude an mir gehabt. Bitte vergib mir. Ich kenne, ich sehe dich. Wir leben unter Jesu Augen. Das ist ein ganz großer Trost. Und eine Hilfe für mich selber, dass ich immer wieder das auch denken kann, mit dem, was ich jetzt tue, Herr, ich will dir Freude machen. Ich will, dass du dich freust, wenn du das siehst. Und das ist mir auch Hindernis, dass wenn ich im Begriff bin, etwas zu tun, wo ich genau weiß, das sieht er nicht gern, dass ich das lasse. Das ist eine Hilfe. Ich sehe dich. Ich sehe deine Werke. Das ist ein wichtiges Wort. Ich sehe deine Werke. Das, was du wirkst, eigentlich ganz wörtlich dein Aufgepflügtes. Unser Leben hinterlässt ja Spuren. Dein Aufgepflügtes. Und wenn aufgepflügt wird, dann ist die wichtige Frage, was wird da gesät, was wächst da? Wie heißt das Losungswort von heute? Wer weiß noch? Wie heißt das Losungswort von heute? Ein ganz kurzes. Jeremia 21, Vers 14, glaube ich. Was ist da gestanden? Einmal ein Kurzgedächtnis. Kurzgedächtnis. Ich will dich heimsuchen nach der Frucht deiner Werke, hat es heute geheißen. Ich will dich heimsuchen nach der Frucht deiner Werke. Wir tun so viel. Aber auf die Frucht kommt es an. Was kommt denn raus dabei? Was kommt raus dabei? Deshalb sagt der Herr Jesus, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was Wert hat. Auf die Frucht kommt es an. Auf die Frucht. Ich kenne deine Werke. Du pflügst auf. Was wird jetzt eingesät? Was wächst denn draus? Wir können mit bestem Wissen und Gewissen etwas tun, uns kommt doch etwas ganz Blödes dabei raus. Wir haben das gar nicht in der Hand. Wir haben das nicht in der Hand. Sondern, dass wir immer wieder darum bitten, Herr, dass du in meinem Leben aus dem, was ich tue, Frucht wirkst. Die bleibt etwas Wesentliches. Was ist denn die Frucht? Was ist Frucht? Bitte? Menschen, ja, mehr noch. Es gibt ein ganz wichtiges Bibelwort, Galater 5, Vers 22. Das sind die Frucht. Die Frucht des Geistes ist, jetzt kommt die Einzahl, Liebe. Und Liebe, und jetzt kommt ein Doppelpunkt. Wie entfaltet sich diese Liebe? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das ist die Frucht des Geistes. Jetzt ist etwas ganz Wichtiges. Wir denken zunächst immer, die Frucht des Geistes, Liebe, Friede, Freundlichkeit und das alles, das gelte uns als erstes. Nein, Frucht ist nicht für mich, sondern es gilt der Gedanke, das, was aus meinem Leben für andere wird, ich entzünde sie zur Liebe. Ich helfe zum Frieden. Ich bringe in ein anderes Leben Freude. Natürlich wirkt sich das zunächst auch bei mir aus, aber Frucht ist immer für andere, nie für mich selber. Ich sage nochmal den kurzen Satz, so kann man sich's immer merken, kein Baum frisst seine Äpfel selber. Frucht ist immer für andere. Lest einmal dieses Wort aus dem Galaterbrief unter dieser Überschrift. Die Frucht des Geistes ist, das, was du in deinem Leben bist und tust, das bringt Frucht bei anderen, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Dass so sich ihr Leben entfaltet. Das sehen wir. Mit er jetzt, das sehen wir und das wächst dann auf, das wächst auf. Dass Menschen aus der Begegnung mit uns, aus dem, wie wir sind, was wir tun, was wir sagen, was wir nicht sagen, in ihrem Leben solche Früchte hervorbringen. Das sind die Werke. Das Aufgepflügte, das ist schon wichtig, dass etwas aufgepflügt wird, sonst kann gar nicht gesät werden. Aber dass etwas herauskommt, das wirkt der Geist. Das Wichtige dabei ist, dass der Geist Gottes wirken kann. Dass er wirken kann. Wenn ich so meine Vorsätze und Pläne und Gedanken und was ich mache und was ich durchziehe an Programm, da kann der Geist oft gar nicht wirklich wirken. Das ist wichtig für uns Christen, dass wir schon in einen Tag hineingehen unter dieser Bitte, Herr Jesus, ich habe heute ein Programm, das und das steht schon fest, ich muss heute 3 Maschinen waschen, ich muss das und das machen, sagt die Hausfrau, ich muss nachher kochen. Heute habe ich mir vorgenommen, die Fenster zu putzen. Herr, ich bin aber für diesen Tag jetzt innerlich auch ganz offen. Wenn irgendetwas anderes durch deinen Geist für mich dran ist, dass er mich bewegt. Dass er mich bewegt. Und dann kann es sein, du bist mitten im Fenster putzen und unten geht jemand vorbei und du rufst runter, ja, wie geht's denn? Und derjenige sagt, ja, mir geht's schon gut, aber heute ist letz. Jetzt merkst du in dir, der Geist treibt dich jetzt, da ist etwas, jemand spricht etwas aus, was man normalerweise nicht so sagt. Du sagst, komm, sieh doch geschwind oder komm geschwind, ich habe ein bisschen Zeit. Und das Fenster bleibt zunächst mal halb geputzt für eine Hausfrau, ein Gräuel. Aber jetzt ist das drin und im Gespräch, da wird jetzt wirklich aufgepflügt und der Geist Gottes kann dich gebrauchen, dass in diesem Leben Früchte des Geistes werden. Du kannst dir das ganz schlicht als Grundregel, können wir uns das nehmen. Wenn ich so in meinen Tag hineingehe, dass ich sage, Herr Jesus, ich bin ganz offen für das, was dein Geist heute durch mich tun will, wie ich anderen begegnen soll, dann gilt die erste oberste Regel, Menschen haben immer Vorrang vor Sachen. Menschen haben immer Vorrang vor Sachen. Wenn du in noch so einer wichtigen Arbeit bist und es begegnet oder unterkommt dir jemand und du merkst, das ist jetzt dran, der Geist treibt dich, dann ist das dran. Dann lass das andere, auch wenn es unvollendet bleibt. Menschen haben immer Vorrang vor Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch fürs Telefon gilt. Da rätsle ich noch dran rum. Aber ich bete jetzt immer öfters, Herr Jesus, wir haben zwei Nummern. Und jetzt bitte ich dich, dass du mich auch heute leitest, dass ich unterscheiden kann, was wichtig ist von den Telefonanrufen und was nicht. Das Telefon ist manchmal ein Matterinstrument, wo man gar nicht weiß, ist das jetzt dran oder ist das nicht dran, weil praktisch, da hat jeder Zugang in mein Haus. Da hat jeder Zugang. Und zwar zu allen Tag- und Nachtzeiten. Nachts sogar noch viel dringlicher, weil wenn ich nachts Telefon höre, da denke ich, ja wunderbar. Und werde auf jeden Fall abnehmen. Ist manchmal, denke ich, keine so gute Erfindung. Aber wenn ich das mit hineinnehme ins Gebet und sage, Herr, bring du das heute in meinem Tagesablauf so, dass ich erkenne, wo Frucht durch deinen Geist durch mich entstehen soll. Ich denke, das ist das Erste und Wichtigste. Menschen haben immer Vorrang vor Sachen. Ich kenne deine Werke. Diese Gemeinde bringt Frucht. Sie öffnet sich dem Geist Gottes. Und deshalb heißt es ja auch hier, deine Liebe ist das Erste. Deine Liebe. Steht ja Agape eigentlich dein, wie du dich hingibst. Das ist kein Gefühl gemeint, sondern sich für andere hergeben. Das ist Agape. Ich kenne deine Liebe, dass du für andere Menschen offen bist, ihnen hilfst, nachgehst, bereit bist. Ich kenne deinen Glauben. Glauben, dieses Grundvertrauen, Herr, ich bin abhängig von dir. Wisst ihr, christliches Leben vollzieht sich eigentlich nicht in bestimmten Riten oder so, sondern Nachfolge Jesu vollzieht sich in diesem, dass ich mich immer und immer wieder ihm anvertraue. Und das sage, wenn das gilt, ich lebe täglich unter seinen Augen. Herr Jesus, du bist der, dem ich vertraue. Ich bin ganz abhängig von dir. Ich kann so leicht irregeleitet werden, so leicht fehlgehen. Ich bin so leicht reizbar. Ich werde so schnell sauer. Ich bin so schnell beleidigt. Ich will mit dir leben, dass du mich heute gebrauchen kannst. Das ist Auslieferung. dann wird noch viel dazwischen kommen, noch viel. Weil der Widerwirker, der Böse, immer am Werk ist dabei und mich abziehen will. Aber die Grundhaltung ist die entscheidende. Herr, ich will, was du willst. Ich will für andere da sein. Ich will dir ganz vertrauen, dass du mein Leben gebrauchst. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben und deinen Dienst. Das ganz Praktische. Diakonia steht hier. Ich kenne deinen Dienst, dass du tatsächlich anderen Menschen zur Hilfe bist. Das dürfen wir uns auch fragen. Wir haben heute sicher manche Begegnungen gehabt. Wem bin ich ganz praktisch zur Hilfe gewesen? Wem bin ich ganz praktisch zur Hilfe gewesen? Diakonia. Wörtliche Übersetzung heißt ja, dem anderen zu essen geben, zu Tische dienen. Es geht nicht um hohe geistliche Sphären. Es geht um das praktische, tägliche Leben. Und das stellt der Herr in dieser Gemeinde fest. Da ist Hingabe da, da ist Vertrauen da, da ist praktische Hilfe da, da ist Geduld da. Nämlich, dass sie auch bei Schwierigkeiten nicht aufgeben, dass sie Tragkraft haben. Es begegnen einem ja viele Menschen, die sind einem nicht so wohlgesonnen. Und es gibt manches Widerwort. Und manche geben uns zu tragen. Es ist die Frage, wie gehen wir denn mit denen um? Ich denke, das Hauptkennzeichen der Geduld, der Tragkraft ist, dass ich schweigen kann. Dass ich schweigen kann. Deswegen sagt der Herr Jesus ja so klar in seinem Wort, das sind die Einfachregeln, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und dann macht er es noch konkreter, Scheltwort mit Scheltwort. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. Manchmal muss man sich die Zunge abbeißen, gell? Fast. Aber dass ich auch darum bitte, Herr, gib mir solche Tragkraft, dass ich gerade auch, wo mir andere schräg kommen, wo mich andere verletzen, dass ich geduldig bleibe. Dass ich geduldig bleibe. Das Gegenüber verändert sich, gerade wenn es mir schwer zu tragen gibt oft, zunächst dadurch, dass ich schweige und nicht gleich herausgebe. Das heißt nicht, dass ich alles schlucke. Sondern wenn dann bestimmte Augenblicke eintreten, auch da wird mich der Geist leiden, kann ich in aller Ruhe dann freundliche Worte sagen. Freundliche Worte. Schön, diese Gemeinde. Wichtige Kennzeichen. Und jetzt sagt der Herr sogar noch, ich weiß, dass du je länger, je mehr tust. Eigentlich wörtlich steht hier, und dass das wachsend ist. Dass das wachsend ist. Dass das zunimmt. Diese Gemeinde, die nicht stehen bleibt. Ein erster ganz direkter Ratschlag, wenn es um dieses, die Nachfolge geht, dass mein Leben Frucht bringen soll, üb das einmal ein, dass du so am Morgen deinen Tag beginnst, dass du Jesus deinen Zeitplan sagst, das, was du dir vorgenommen hast. Dass du ihn bittest um seine Begleitung und dankst dafür, dass du unter seinen Augen leben darfst. Und dann das ausdrücklich ihm sagst, Herr, aber ich bin heute bereit, wenn dein Geist mich anders drängt und leitet, dir zu folgen. Wenn du das Tag für Tag tust, dann wächst. dann wirst du immer mehr hineinfinden, ja, dich hineinhören, weil du von dem Augenblick an ja in gewisser Weise hören bist. Immer besser hören. Ich kenne deine Werke. Und jetzt genauso klar, wie der Herr Jesus das Positive anspricht in dieser Gemeinde, genauso klar und eindeutig benennt er jetzt, was Sünde ist. Aber ich habe gegen dich. Da bin ich dagegen. Wie kann man denn das wissen, gegen was Jesus ist? Wie kann man das wissen? Das ist eigentlich die Grundlage. Ich muss zunächst das biblische Wort kennen und dann weiß ich, gegen was Jesus ist. Da hat er nämlich seinen Willen gezeigt. Da hat er seinen Willen gezeigt. Ganz eindeutig und klar. Da bin ich dagegen, sagt Jesus. Da stelle ich mich dagegen. Dass wir immer wieder, wenn wir in der Bibel lesen, uns das auch wieder vergegenwärtigen, gegen was Jesus ist. Weil das soll ja in meinem Leben dann nicht sein. Ich will ja nach seinem Willen leben. Wenn ich sage, Herr, du kannst mich heute gebrauchen, ich will für dich sein, dass ich dann nicht das tue, wo er dagegen ist. Das geht dann nicht. Jesus ist klar und eindeutig dagegen. Und jetzt sagt er, und hier geht es um den konkreten Fall in dieser Stadt Thyatira, in dieser Gemeinde, dass du Isebel duldest. Ein Name aus dem Alten Testament, die Baals hohe Priesterin, der Ahab geheiratet hat, die zum Unglück Israels wurde. Wir kennen diese Frau mit all ihren Verführungen, wie sie ihren Mann bis hin zum Mord an dem Nabot anstiftet und was sie alles getan hat, bis hin zu dem auf dem Karmel, wie das Gottesurteil ergeht und sie nachher den Elia verfolgt, diese Frau, die schimpflich dann umkommt. Die große Verführerin. Dabei heißt Isebel auf Deutsch übersetzt die Keusche. Gell? Der Satan, der verstellt sich in vielfache Gestalten. Dass du duldest, wörtlich eigentlich, du gibst ihr Raum. Diese Gemeinde, es heißt ja nachher, einige unter euch, die nicht mitmachen, die hat er am Anfang jetzt benannt, aber ich habe gegen dich, dass du nicht klar und eindeutig Stellung beziehst, dass du der Sünde Raum lässt. Und damit der Verführung. Eine Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte. Eine Prophetin, das heißt, sie legt Gottes Wort aus. Das ist durchaus keine Irrlehre, die von Anfang an klar und deutlich und einsichtig wäre. Diese Frau, wo jeder sieht, die ist das Unglück. Sondern sie ist eine, die lehrt, grundsätzliche Linien zieht. Da geht es jetzt um die Frage, wie leben wir hier in Thyatira als Jesusleute mitten in dieser Stadt, wo täglich und im Jahr 4 oder 5 Mal in großen Festen ganz primitiv gesündigt wird, öffentlich. Dadurch, dass dieser Göttin in ihren Gottesdiensten geschlechtlich gehuldigt wird. Wie leben wir? Können wir da mitmachen? Können wir das ein Stück weit auch tun? Diese Frau, Sie wird wohl sagen, wenn wir Christen alles von vornherein verurteilen, sind wir gleich isoliert. Es hat überhaupt keinen Sinn. Wir müssen einen Weg finden, wie wir mit unserer Umwelt zurechtkommen und gleichzeitig Gemeinde bleiben. Wenn es da heißt, sie lehrt und verführt, dieses verführt heißt ganz wörtlich einen Zaun niederreißen. Das ist genau das, was im Paradies geschehen ist. Als die Schlange die Eva ansprach, und jetzt führt sie sie bis an die Grenze, sollte Gott gesagt haben. Einen Zaun niederreißen. Die Gebote Gottes, zum Beispiel das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ein Schutzzaun. Und der ist in dieser Gemeinde, in dieser Stadt Thyatira öffentlich niedergerissen. Und jetzt ist die Frage, wie verhalten sich Christen? Wir wissen nicht genau, was diese Prophetin, die zunächst sich auf das Wort Gottes beruft, die könnte ganz fromm angefangen haben. Wir wollen doch, dass alle Menschen zum Glauben kommen, also müssen wir ihnen auf ihrer Ebene begegnen und zunächst einmal sie akzeptieren, wie sie sind, und dann versuchen, sie abzuholen. Das sind ja alles gute Dinge. Und deshalb sage ich euch, ihr könnt auch bei solchen Götzendiensten, bei solchen unzüchtigen Feiern mitmachen, unter der Überschrift, ich will ihn ja gewinnen. Ihr seid ja Erlöste. Was ihr mit dem Leib macht, das ist ja egal. Den Weg breit machen, den Zaun niederreißen. Diese Frau beruft sich zunächst auf Gottes Wort, das heißt, sie lehrt und sie verführt, sie sagt ihre eigene Meinung, sie führt weg vom Wort. Und schließlich ist das, was als Grundlinie herauskommt, gegen den Wortlaut der Bibel. Das sind die drei Schritte der Verführung, die wir als Gemeinde Jesu in der Endzeit immer stärker erleben und wo wir deshalb Klarheit brauchen. Wie gehen wir damit um? Wie entgehen wir solcher Verführung? Das erste ist, nicht jeder, der sich auf das biblische Wort beruft, ist damit schon außer Kritik, sondern es kommt darauf an, was sieht er für Linien. Und man kann ganz schlicht sagen, wenn jemand gegen den Wortlaut der Bibel etwas sagt, dann ist es nicht aus dem Geist Gottes. Ist einfach. Dann ist es nicht aus dem Geist Gottes. Es steht zwar in der Bibel, nehmt gleich dieses Beispiel, dass Homosexualität vor Gott ein Gräuel sei, und das steht im Alten und im Neuen Testament, aber das ist eine zeitgebundene Aussage. Die wussten es halt nicht besser. Ich aber sage euch, und jetzt wird der Weg breit gemacht, alles, was unter dieser Überschrift steht, zwei Menschen lieben sich, ist vor Gott recht. Das ist die Argumentation. Und da ist ein Bibelwort und man steht plötzlich ganz klar gegen den Wortlaut, aber man kann das mitvollziehen. Und der Normalmensch sagt, ja, das ist ja klar, was wussten die damals von der Forschung und was da alles von der Psychologie hereinspielt und von der Genetik und von der Vererbung und das alles. Die hatten ja keine Ahnung, also haben sie so erklärt. Man kann das auch in ganz normale Dinge übertragen in unserem Leben. Wenn der Herr Jesus sagt, ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Das heißt also, Ich soll in meinem Leben das nicht als die entscheidende Bewegung haben, dass ich mein irdisches Leben sichere. Was wird uns nicht heute alles eingeredet, was nötig sei? Was wird uns nicht alles eingeredet? Welche Versicherung und diese Absicherung und diese Altersvorsorge und diese Zusatzversicherung und es können dir ja die Zähne ausfallen, dann brauchst du noch eine extra Zahnersatz, was weiß ich, was es alles gibt. Und das bewegt uns. Das heißt nicht, dass wir wie ein Spatz in den Tag hineinleben sollen und schauen, ob irgendjemand einen Knödel da aufhängt jetzt im harten Winter, sondern es heißt, dass wir das in einer vernünftigen Weise miteinander verbinden. Da liegen die entscheidenden Dinge. Der einzige Schutz vor der Verführung, dass wir weggeführt werden vom Willen Gottes, von der Nachfolge Jesu, ist, dass ich mich ganz intensiv, ich sage es jetzt so direkt, an den Wortlaut der Bibel halte. In dem Sinn sind wir Fundamentalisten. Wir stellen uns auf dieses Fundament der Bibel und da kann man noch so klug und noch so gewandt und noch so geschwollen argumentieren. Wenn das, was nachher rauskommt, gegen den Wortlaut der Bibel ist, dann glaube ich das nicht, dann vertraue ich dem nicht. Ich gebe gern zu, dass es da Stellen gibt, wo wir alle ein Stück manchmal ratlos sind, dass eine Frau einen Schleier tragen soll, was das bedeutet. Wir sind in der Auslegung dieses Wortes aus dem Korintherbrief, da sind wir uns nicht sicher, auch in der Frage mit den langen und kurzen Haaren bei der Frau. Aber da denke ich, dass das Beispiele sind. Das sind Beispiele. Wo der Apostel Paulus selber sagt, wir haben solche Sitte nicht. Das sind Beispiele, so wie zum Beispiel das Götzenopferfleisch in Korinth. Das ist für uns eigentlich keine Frage mehr. Bei uns wird kein Götzenopferfleisch angeboten. Höchstens Gammelfleisch, das ist noch schlimmer. Oder Vogelgrippefleisch, das ist noch schlimmer. Aber Götzenopferfleisch, das wird bei uns nicht angeboten, da müssen wir keine Entscheidung treffen. Aber die Frage, die dahinter steht, die der Paulus hier durchmacht, inwieweit können wir bei den Dingen der Welt mitmachen, die ist entscheidend. Die steht für mich zum Beispiel auch hinter dem mit den kurzen oder den langen Haaren. Das ist nicht ein Gesetz der Meder und Perser über die Haarlänge, sondern da geht es um die Frage, sind wir als Frauen in der christlichen Gemeinde bereit, dieser Grundlinie Jesu zu folgen, dass eine Frau sich ihrem Mann anvertraut. Und dass sie, so heißt es ja, die Frauen sollen sich ihren Männern, wie heißt es? Unterordnen. Wörtlich steht hier einordnen, zuordnen. Das ist gemein, dass diese Verbindung, so wie sie Gott gemeint hat, von Anfang an in der christlichen Gemeinde gelebt wird. Das heißt nicht, dass die Frau das Heimchen am Herd ist und nichts zu sagen hat, sondern dass sie in allem mit ihrem Mann zur Einheit zusammenwächst und ihm die Führung überlässt. Das ist gemeint. Und das war damals ausgedrückt, wenn eine Frau sich selbstständig gemacht hat, dann hat sie sich die Haare abgeschnitten. Das ist heute in Indien noch so. Das habe ich einmal erlebt bei einem unserer Mitarbeiter. Die Frau war immer mit ihren, die Inder haben ja sehr wunderschöne, die indischen Frauen, lange Haare und kunstvoll geflochten und gesteckt und eines Tages, als ich in ihr Haus kam, hatte sie einen Bubikopf. Und dann habe ich mich so ein wenig erkundigt, da gar nicht bei Ihnen, sondern natürlich bei anderen, was heißt denn das? Und dann hat er ganz klar gesagt, da ist Feuer unterm Dach. Da ist Feuer unterm Dach. Die Frau, die zeigt jetzt, sie will nicht mehr mit ihrem Mann sein. Sie will ihre Selbstständigkeit. Das hat sie durch das Äußere zum Ausdruck gebracht. Gott sei Lob und Dank, heute leben die beiden wieder in Einheit und Frieden und sie trägt wieder ihre schönen langen Haare. Aber da muss man jedes Einzelne, was in der Bibel steht, muss man sich vergegenwärtigen, um was geht es? Um was geht es? Und ich sag's noch einmal, alles, was gegen den Wortlaut steht, ist Verführung. Und ihr müsst euch auch nicht blenden lassen, wenn einer sagt, aber der Urtext sagt so. Es gibt keine bessere, genauere Übersetzung als die Luther-Übersetzung. Die hat nichts, was irgendwie in die Irre führt. Wir können es natürlich noch, wenn wir mit der Menge-Übersetzung oder Elberfelder und vergleichen, da bekommt man noch ein bisschen Klarheit über sprachliche Dinge, aber die Luther-Übersetzung ist so eindeutig und gut, dass sie in keiner Weise gegen den Urtext ausgespielt werden kann. Ich liebe das ja und tue das auch, dass ich am Urtext arbeite. Zudem habe ich ja auch, werde ich von euch bezahlt. Aber ihr merkt, wenn ich sage, hier steht zum Beispiel, und verführt meine Knechte, wenn ich sage, im Urtext heißt das, den Zaun niederreißen, ist das nur eine Verdeutlichung. Das ist nichts anderes. Das ist nichts anderes. Wir werden in diesen kommenden Jahren, in den kommenden Zeiten, gerade innerhalb der Gemeinde Jesu, ich sage es mal so, innerhalb der Kirche, das immer mehr erleben, dass Bibelauslegungen geschehen, die wieder den Wortlaut des Textes sind. Und da widersteht einfach. Da widersteht und sagt, nein, das nehme ich nicht an, auch wenn es noch so von Hochgestochenen kommt. Professor, Doktor, Doktor, so und so viel. Was gegen den Wortlaut der Schrift steht, da sind wir alle Theologen. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass wir unsere Schrift kennen. Dass wir das Losungswort von heute Morgen behalten. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn wir so schnell vergessen, dass wir uns das einprägen. Ich habe das kürzlich wieder einmal von einem Rabbi gehört und das hat mich tief beeindruckt, dass das bis heute so ist. Das habe ich nicht gewusst, das war mir jetzt noch einmal neu, dass jeder orthodoxe Jude das ganze Alte Testament vom ersten Buch Mose bis zum letzten Propheten auswendig kann. Dass er mindestens 20 Jahre seines Lebens vom sechsten Lebensjahr an täglich darauf verwendet, biblische Texte auswendig zu lernen. Leute, das ist ein Schatz. Das ist ein ungeheurer Schatz. Wir haben den unter unseren Älteren auch noch weithin. Was haben wir früher, da war ich auch noch im Religionsunterricht, was haben wir nicht alles auswendig gelernt? Angefangen von Psalmen bis hin zu anderen Stücken aus dem Jesaja. Wir haben die Weihnachtsgeschichte auswendig gelernt. Ein ganz besonderer Schatz, die jungen Leute, die schauen sich das heute manchmal so von der Seite an, sind die Gesangbuchlieder. Da wird ja biblische Botschaft ganz tief eingegründet, oft mitgenommen in behältlichen Versen. Aber dass wir das in uns selber drin tragen, je mehr wir in uns tragen, umso weniger verführbar sind wir. Es gibt nur eine Waffe, die wir als Christen haben, und das ist das Wort Gottes. An dem lasst uns arbeiten. Jetzt machen wir eine Pause. Was lehrt nun diese Frau, diese Prophetin in der Gemeinde? Was lehrt sie Neues, was so nicht in der Bibel steht? Jesus sagt ganz einfach, sie lehrt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Unzucht und Götzendienst. Das ist jetzt gar nicht übertragen zu verstehen. Sondern da geht es jetzt tatsächlich darum, das hängt ganz eng zusammen, wo das erste Gebot verlassen wird, wo ich nicht mehr Gott als meinen alleinigen Herrn ansehe, da wird der Mensch sich selber zum Gott. Da wird der Mensch sich selber zum Gott. Da gewinnt er Raum. Die menschlichen Religionen, die meisten Religionen, zeigen sich als Menschenreligionen, denn sie beten den Menschen an. Diese riesige Religion des Hinduismus, wisst ihr, was als Zentrum in einem Hindu-Tempel steht? Ein männliches Glied, ein stilisiertes, ein Phallus. Das ist eine Fruchtbarkeitsreligion. Der Mensch betet sich selber an. Und zwar dort, ich sag's mal so, an seiner stärksten Stelle. Das ist auch die göttlichste Stelle des Menschen, dass er Mitschöpfer ist. Dass er Mitschöpfer ist. Es ist ein Wunder, dass aus menschlicher Zeugungskraft der Geschlechtsbegegnung zwischen Mann und Frau ein neues Leben wird. Es ist ein unwahrscheinliches Wunder. Das hat Gott aus der Hand gegeben. Ich kann immer nur sagen, ich staune darüber, wie ungeheuer großzügig Gott von Anfang an ist. Er hätte es ja auch so machen können, dass er zunächst einmal den Adam und die Eva macht und dann sagt, so, jetzt schaue ich mal, ob das einigermaßen klappt. Und bei Bedarf, es hat ja genug Lehm da, genug Erde, da mache ich dann noch einige dazu. Das hat er nicht gemacht, sondern hat von Anfang an dem Menschen teilgegeben an seiner göttlichen Schöpfermacht. Und das erste Wort überhaupt, das Gott spricht zu Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Sie gab der Geschlechtlichkeit. Aber eben von ihm gegeben. Von ihm gegeben. Die Gabe der Geschlechtlichkeit in dem Schutzraum der Ehe, seid fruchtbar und mehret euch. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das sind die beiden entscheidenden Worte Gottes zur Geschlechtlichkeit. Wir müssen im Pietismus uns immer wieder hier sehr zurückhalten, dass wir nicht in diese Gedankenkette verfallen, Geschlechtlichkeit sei etwas Dunkles, Böses, Komisches. Seine Gotteskraft, eine Schöpfungskraft, die er in unser Leben gelegt hat. Da dürfen wir dafür danken. Aber sofort, wenn die Beziehung, wenn die Verbindung mit Gott nicht mehr da ist, dann vergottet der Mensch sich selber. Und eben an dieser Stelle, da ist die größte Versuchung. Darum betet ein David, er weiß, dass selbst in dieser, dass Gott uns die Zeugungskraft gegeben hat, hält er das fest, Psalm 139, Vers 13. Du hast mich bereitet im Mutterleibe. Deine Augen sahen mich, als ich gebildet wurde. Gott hat zwar diese Kraft der Geschlechtlichkeit in unser Leben gelegt und hat es in unsere Hände gelegt, aber dass aus einem Zeugungsakt auch Leben wird, das ist immer noch Gottes Sache. Ist immer noch Gottes Sache. Das ist kein Automatismus. Diese Isabel, die lehrt die Vergötzung des Menschen selber. Nehmt teil an dem, was hier in Thyatira geboten ist. Ihr seid Erlöste. Sie lehrt letztlich, mit gutem Gewissen zu sündigen. Sie macht den Weg breit. Was ist das heute? Jetzt werden wir mal ganz konkret. Was heißt denn heute Unzucht? Unzucht, das Wort, das hier steht, heißt ganz wörtlich übersetzt über die Grenze ziehen. Das haben wir ja schon gesehen. Und da fällt's am Satan eigentlich am leichtesten. Da fällt's ihm am leichtesten, weil die Geschlechtlichkeit ist neben dem Überlebenstrieb die stärkste Kraft im Leben eines jeden Menschen. Muss man einfach so sagen. Das ist so. Die Geschlechtlichkeit ist neben dem Überlebenstrieb, der ist der allerstärkste, aber den brauchen wir kaum mehr. Wer braucht von uns schon den Überlebenstrieb? Die Geschlechtlichkeit ist unter uns die stärkste Kraft, die einen Menschen bestimmt. Und darum ist jeder von uns, und ich sage das jetzt mit Bedacht auch in all unsere lieben Gesichter hinein, jeder von uns ist an dieser Stelle immer wieder versuchlich. Und es gilt genau das Wort Jesu, was er zu den ganz Frommen, die haben es wenigstens einsehen können, zu den ganz frommen Führern Israels gesagt hat, als sie die Ehebrecherin angeschleppt haben und gesagt haben, die muss gesteinigt werden. Dann sagt ihnen Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der nehme den ersten Stein. Und sie gingen alle. Ein gutes Zeichen für sie. Es gibt auch unter uns Frommen, auch in unseren Kreisen, Gemeinschaften, Hauskreisen, es gibt sehr, sehr viel geschlechtliche Sünde. Es gibt es, sehr viel. Und ich wage fast zu sagen, es ist kein einziger hier, einschließlich meiner Person in diesem Saal heute Abend, der an dieser Stelle nicht immer wieder krank wäre oder krank gewesen wäre, gesündigt hätte. Es ist so. Deshalb wollen wir an vier Stellen versuchen, das, was als Unzucht angesehen ist, uns noch einmal zu verdeutlichen. Unzucht über die Grenze ziehen, nach der Bibel sind es voreheliche Beziehungen. Es ist der Wortlaut der Bibel ernst zu nehmen. Und der Wortlaut der Bibel heißt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen und werden die zwei ein Fleisch sein. Als Jesus gefragt wird, wie ist das mit der Ehe und dem, wiederholt er dieses Wort. Das steht im Alten und im Neuen Testament an entscheidender Stelle. Das heißt, das Ein-Fleisch-Sein, dass zwei Menschen auch körperlich ganz eins werden, dass sie Geschlechtsverkehr vollziehen, das gehört in den Rahmen der Ehe. Den Vater und Mutter verlassen, das heißt selbstständig werden. Und an seiner Frau hängen, übersetzt Luther, die wörtlichste Übersetzung im Hebräischen heißt eigentlich, sich mit ihr zusammenlöten. Das heißt, eine ganz feste Verbindung eingehen. Wir würden das heute als Jawort bezeichnen. Das wechselt durch die Zeiten. Es ist nicht die alleinige Form, die wir haben, dass wenn zwei heiraten, dass sie dann auf Standesamt gehen und eine mehr oder weniger kluge Rede des Standesbeamten anhören und dann ihr Jawort geben und unterschreiben. Das ist die eine Art. Wenn dir das nicht gefällt zum Heiraten, dann kannst du auch nach Greta Green gehen. Da gibt's einen Schmied, der hat die Gewalt, dass er verheiraten kann und der schlägt dreimal auf den Amboss und dann seid ihr verheiratet. Du kannst auch auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, der Kapitän hat dort auch die Gewalt, dass er Ehen schließen kann und es dort machen oder in einem Zulu-Dorf in Afrika und dem Häuptling erklären, wir zwei wollen ganz zusammengehören und dann versammelt sich der Stamm und sie rufen dreimal Hula Hula und ihr seid verheiratet. Aber es ist eine öffentliche Form, wo wir bekannt geben, wir zwei gehören untrennbar zusammen. Und erst wenn das vollzogen ist, findet auch die leibliche Begegnung statt. Das ist die biblische Grundlinie. Das ist die Grenze, die die Bibel zieht. Die Geschlechtlichkeit ist eine Gabe, die hineingegeben ist in den Schutzraum der Ehe. Und alles, was außerhalb dieses Schutzraumes geschieht an Geschlechtlichkeit, ist zerstörend. Das ist etwas, wo ich manches Mal in Gefahr stehe. Dass ich bin sonst ein friedlicher Mensch, dass ich echt zornig werde mit Leuten. Da sitzt ein junges Paar vor mir, meldet die Trauung an, wir haben das Traugespräch. Ich frage, sie geben mir die gleiche Adresse an, das heißt, sie wohnen schon zusammen. Ja, ja, wir leben schon seit 3 Jahren zusammen. Ja, sage ich, das ist ja biblisch nicht der richtige Weg. Und dann sagt er, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, man kann doch nicht die Katze im Sack kaufen. Mensch, wenn ich das Mädchen wäre, ich würde an dieser Stelle aufstehen und dem eine schmieren, das ihm vom Stuhl haut und sagen, auf Wiedersehen. Was ist das für eine Ansicht? Umgekehrt, wenn ich wirklich dieses Mädchen liebe, dann warte ich, bis ich ihr den Schutzraum bieten kann. Wenn der Schutzraum fehlt, ist ja der ganz einfache Gedanke, ein Auto ist ja ein sehr positives Ding. Ich bin froh, dass wir nicht mehr der Zeit damals leben, wo der Esel, sonst wenn ich mit dem Esel von Dettingen hierher geritten wäre, das schon einiges gebraucht. Ein Auto ist sehr bequem, aber ein Auto ist eine sehr gefährliche Sache. Da findet nämlich, wenn ich den Schlüssel rumdrehe, da findet eine gewaltige Explosion statt. Ein Benzin-Luftgemisch explodiert mit großer Kraft. Das ist nur deshalb förderlich, weil es in dem Schutzraum Motor geschieht und die Kraft übertragen wird auf die Räder. Ich habe das mal gemacht, da meiner Unschuld Laub zusammengerecht im Herbst im Pfarrgarten. Einen schönen großen Haufen gegeben, noch ein bisschen Reisig drauf und habe es angezündet mit Papier. Hat absolut nicht richtig gebrannt. Ich wurde ungeduldig und habe meinen Benzinkanister geholt und das reingeschüttet. Das hättet ihr sehen müssen. Wenn wir das uns einmal verdeutlichen, die Geschlechtlichkeit ist eine unwahrscheinlich große Kraft. Und immer dort, wo sie nicht in dem Schutzraum sich entfaltet, da löst sie Schäden aus. Da löst sie Schäden aus. Die Bibel sagt Nein zu vorehelichen Beziehungen. Es gibt hier ganz detaillierte Anweisungen, was geschieht, wenn zum Beispiel ein junger Mann ein Mädchen auf freiem Felde trifft und schläft mit ihr. Dann ist das Mädchen nicht zu bestrafen. Weil sie hätte sich ja geschrien, aber niemand konnte ihr helfen, aber der junge Mann, dann wird gesagt, dann soll er das Mädchen heiraten. Im anderen Fall geht es ja bis hin zu schwerer Bestrafung. Wir sehen aus diesen alttestamentlichen Einzelbeispielen, was die biblische Grundlinie ist. Und Jesus nimmt keine andere ein. Man muss das auch jetzt noch, es ist nicht so direkt einfach, wie sich das jetzt anhört. Es sind viele Fragen damit verbunden. Aber eines ist heute, der Mensch reift. Zunächst körperliche Reife. Das ist das erste Stadium. Das ist bei uns heute abgeschlossen, so mit, wann ist ein junger Kerl reif, körperlich, der erste Flaum kommt, so 15, 16 spätestens. Dann folgt die seelische Reife. Nach der körperlichen Reife folgt die seelische Reife. Da ist er zunächst verknallt in die und himmelhoch jauchzend und dann stabilisiert sich das. Somit 20 rum ist man seelisch reif geworden. Und dann kommt die geistige Reife, dass jemand zur Person wird und dass er sich selber in der Zucht hat und dass er sich selber annehmen kann. Das ist so, mit 24 ist ein Mensch, ein Mann, nach Geist, Seele und Leib gereift. Und bei Mädchen, da dauert es nicht so lang. Da sagt man so, mit 21 ist ein Mädchen eigentlich nach Geist, Seele und Leib gereift. Wisst ihr, wenn nun diese jungen Leute, sagen wir, mit 15, 16 Geschlechtsverkehr haben, dann wird sowohl die seelische wie die geistige Reife unterbrochen. Ist ja klar. Reife heißt, gegen Widerstand sich entwickeln. Auch gegen das, dass mein Körper eigentlich schon alle Voraussetzungen hat, um einem anderen Menschen geschlechtlich zu begegnen. Gegen diesen Widerstand entwickelt sich erst die seelische und die geistige Reife. Darum, ich denke oft, es gibt heute wenig Männer mehr. Es gibt viele Männlein. Da komme ich in einem Hotel in Indien, Abend vorm Abflug und möchte abends noch was trinken und setze mich dort an den Hoteltresen. Da sitzen einige in Nadelstreifen, ich höre deutsche Laute, freue mich nach so langer Zeit, wo man immer Englisch oder gesprochen hat, mal wieder Deutsch, spreche die an, das sind Manager einer großen Firma und wir kommen so ins Gespräch, sie erkundigen sich, was ich mache, ich erzähle von unserer Arbeit, sie erzählen dem, was sie gemacht haben, sie laden mich dann ein. Und dann gibt's ein Whisky und ich trinke dann schon mit. Und dann nach einiger Zeit werden sie redselig. Und dann kommt eine Stufe, da wird aus diesen Männern in Nadelstreifen Manager einer großen Firma, erfolgreiche Leute, da werden Männlein. Dann erzählen die Witze, da wirst du schamrot. Das sind Männlein. Das ist ein ganz tiefer Bruch in ihrem Leben. Dass wir das wieder klar und eindeutig sagen, Gott verbietet nicht, das ist ein Unsinn, sondern Gott will, dass die Geschlechtlichkeit, die Sexualität in meinem und deinem Leben eine erfüllende Kraft wird. Und deshalb zieht er dir die Linie, warte. Im Warten reift's. Dass wir das wieder auch unseren jungen Leuten klar sagen. Klar und eindeutig sagen. Das Zweite, wo heute Unzucht in unserem Land zur Normalität wird, ist der Ehebruch. Ist der Ehebruch. Dass man bis hin zu dem, dass man das als Therapie empfiehlt, wenn deine Ehe nicht mehr anregend ist, dann such doch mal einen anderen Partner und üb das miteinander ein. Wir lächeln drüber, aber man muss das auch sehen. Es ist gerade bei vielen Christen eine große Not in der Ehe. Auch und gerade im Gebiet der Geschlechtlichkeit. Das braucht man gar nicht verschweigen. Wo haben wir denn gelernt, mit dem umzugehen? Wer hat uns denn Aufklärung gegeben? Das ist schon eine Not unter uns. Und ich mache sehr, sehr Mut, wenn eine Ehe gerade in diesem Bereich der Geschlechtlichkeit Mühe hat, eingeschlafen ist, schwierig geworden ist, dass wir das auch uns Hilfe suchen, dass wir mit anderen, mit erfahrenen Leuten darüber reden. Das ist wichtig. Wisst ihr, die Geschlechtlichkeit entfaltet ihre größte schädliche Wirkung, wo sie im Schweigen bleibt, wo man nicht drüber redet, wo das alles im Dunkel bleibt. Dass wir unsere Ehen hier wieder in Ordnung bringen. Sonst verführt man einander zur Unzucht. Es gibt heute ein ganz modernes Feld der Unzucht, das immer mehr ausufert, dass man da im Internet süchtig wird. Es gibt ja unwahrscheinlich viele. Seit kürzlich hat mir eine junge Frau das so gesagt, ich finde da nicht mehr raus. Und ich habe ihr den ganz einfachen Rat gegeben, lass in deinem Büro den ganzen Tag die Tür offen, sodass jederzeit jemand reinschauen kann. Mein Sohn hat mir erklärt, es gäbe da irgendeine Möglichkeit, dass man solche Seiten sperren lassen kann. Ich verstehe nichts davon, aber ich höre das immer öfter in der Seelsorge, wie groß die Verführung und Versuchung auch und gerade für gestandene Christen ist. Und ich verstehe doch, wenn das in der Ehe keine Freude mehr aneinander da ist, dann müssen solche Ersatzhandlungen kommen. Und das führt hinaus aus der Ehe. Noch einmal, erster wichtigster Satz, wenn in deinem Leben an dieser Stelle akut es brennt und du weißt, ich bin in meiner Geschlechtlichkeit wirklich gefährdet, ich bin schon auf Abwägen, ich habe mich da in Wege hineinbegeben, die schädlich sind für mich, rede drüber. Anders hört es nicht auf. Es gibt zwei Sünden, die verlieren ihre Bindekraft nur dadurch, dass ich schonungslos vor einem anderen, der im Namen Jesu vor mir steht, das ausspreche. Das sind die Sünden der Geschlechtlichkeit und des Geldes. Weil die geschehen in der Regel heimlich. Die geschehen heimlich. Im Ehebruch wird das sehr deutlich, die Liebe in der Ehe hat eigentlich das Fundament Treue. Treue. Unter uns ist ein sehr, sehr schwammiger Liebesbegriff da. Da sind wir alle ein Stück weit eingefangen worden. Der stammt eigentlich aus der Romantik. Früher glaubt doch nicht, dass unsere Vorfahren den Dörfern, dass das alles Liebesheiraten war, sondern da kam Sach zu Sach. So klar. Das kam erst mit der Romantik, ich liebe dich, dass die Gefühle eine so große Rolle spielen. Gefühle sind sehr wechselhaft. Die sind sehr wechselhaft. Und die sind keine dauerhafte Grundlage für ein Leben miteinander. Es kann durchaus sein, dass unsere Gefühle füreinander sich verändern. Dass ich mal nicht immer sage, Schnuckiputzi, ich möchte ständig bei dir sein, alles, sondern dass ich froh bin, wenn sie auch mal weg ist. Ja, ich rede als Mann oder er natürlich, klar. Wahrscheinlich ist es bei ihr öfter so, dass sie froh ist, wenn er weg ist. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Sondern wir haben einander ja nicht Romantik zugesagt, sondern Treue. Sondern Treue. Und wenn du mir jetzt gerade Schwierigkeiten machst, ich halte zu dir, ich stehe zu dir. Das muss man einmal erst ausprobieren, wenn die zwei so verliebt sind und dann leben sie zusammen und plötzlich stellt sie fest, wie er schnarcht. Das muss man können. Am Anfang ist die Liebe so groß, dass man sagt, ich möchte ihn ja nicht wecken. Und dann liegt man selber wach. Und dann so nach einiger Zeit, dann denkt man, ist eigentlich brutal von dem. Der kennt sich auch mal Zäpfle richten lassen oder was es da heute gibt. Und dann hört die Liebe, das Gefühl ein Stück weit auf. Das sind diese äußeren Dinge. Aber wir meinen dann gleich, jetzt zerbricht alles. Ich liebe dich nicht mehr, also lassen wir uns scheiden. Blödsinn, ich liebe dich nicht mehr, aber wir gehören zueinander. Und jetzt wachsen wir miteinander und jetzt bleiben wir beieinander. Die Gefühle kommen dann wieder von selber. Die kommen wieder von selber. Wir sind auf und ab. Wir Schwaben sind hier ja sehr, sehr nicht, und wir sagen ja nicht, ich liebe dich, sondern wir sagen, ich kann die leiden. Genau das ist gemeint. Wer in seiner Ehe nicht leiden kann, der kommt auch in seiner Ehe nicht weiter. Das gehört ganz eng zusammen. Liebe lebt auf diesem Fundament der Treue. Und es wird äußerst deutlich, Sex ohne Treue ist unmenschlich eigentlich. Ist unmenschlich. Das gehört zum Hirsch. Der Hirsch hat 2 Monate im Jahr da. Kannst du den nicht mehr halten. Im Schönbuch, da rührt's, da ist gewaltiger Aufruhr. Wir Menschen sind keine Hirsche. Ja, das ist so. Geschlechtlichkeit ohne dieses Fundament der Treue ist tierisch. Das gehört zum Hirsch. Lasst es dem Hirsch. Der kümmert sich, glaube ich, auch nachher nicht mehr um den Nachwuchs, oder? Das ist dem egal. Das bleibt dann an ihr hängen für 2 Jahre oder so. Noch einmal, Unzucht über die Grenze ziehen. Die Homosexualität, ich habe das vorher angesprochen, es bleibt einfach diese biblische Grundlinie. Im Alten Testament, Homosexualität ist dem Herrn ein Greuel. Und im Neuen Testament bei Paulus wiederholt. Wenn man uns sagt, ich habe es vorhin in einem Gespräch gehört, ja, der Herr Jesus hat dazu nicht Stellung genommen. Der Herr Jesus hat zu viel nicht Stellung genommen, aber er hat sein ganzes Wort autorisiert. Das steht in der Bibel. Homosexualität ist eine Entwicklung. Man streitet heute noch drüber. Das ist auch wahrscheinlich, bleibt im tiefsten strittig. Ist das jetzt auch eine Vererbungssache oder ist das Umweltsache? Die meisten sagen das so, und ich denke, das müssen wir so sagen, im tiefsten sind es die Einflüsse der Umwelt, die das hervorrufen. Und ich sage es noch deutlicher, Homosexualität ist eine Folge von nicht erhaltener Liebe im Kindesalter. Unsere Gesellschaft produziert, man muss fast so sagen, produziert immer mehr solche Fehlwege und Abarten der Liebe. Es ist eine schwierige Sache, wenn man mit jemandem, der in diesem Weg drin ist, ins seelsorgerliche Gespräch kommt, das erfordert viel Zeit und viel Begleitung. Aber ich habe immer wieder die gleiche Beobachtung gemacht. Die Wurzeln liegen tatsächlich in der frühen Kindheit. Wenn das Mädchen dann erzählt, wie ihre Mutter sie behandelt hat und wie sie das empfunden hat, dass sie sogar in den Keller gesperrt wurde, wenn sie irgendein Vergehen hatte oder so. Unsere Gesellschaft produziert liebesunfähige Menschen. Und das weiß jedes Mädchen und das weiß jeder junge Mann. Das ist das größte Abenteuer unseres Lebens, sich ganz auf einen anderen Menschen vom anderen Geschlecht einzulassen. Denn Männer und Frauen sind nicht gleich. Sondern da lernt man jemanden ganz anders kennen, der anders fühlt, der in ganz anderen Bezügen lebt wie ich als Mann. Das sind zunächst zwei fremde Wesen, die dann langsam eins werden. Darum ist viel einfacher jemand vom gleichen Geschlecht. Wenn man liebesunfähig ist und sich nicht auf dieses Risiko einlässt, einen vom anderen Geschlecht wirklich kennenzulernen, denn das hilft zum Ganzsein, da werden die zwei ein Fleisch, eine Person. Dann ist viel einfacher, ich bleibe so wie ich bin und suche mir einen, der gleich ist wie ich. Das ist die Wurzel der Homosexualität. Ich kann mich nicht im Tiefsten für einen anderen öffnen, sondern suche mich selber, verdopple mich. Durch Liebesentzug, das ist die Hauptwurzel. Ich habe kürzlich zu jemandem gesagt, ich könnte unwahrscheinlich zornig werden, wenn ich überlege, was man dir schon als Kind angetan hat. Und dann habe ich dazu gesetzt, aber weißt du, jetzt bist du für dich selber verantwortlich. Jetzt bist du für dich selber verantwortlich. Du kannst es zwar jetzt erkennen als Wurzel, dass das eine Ursache ist, aber du kannst es nicht ständig abschieben drauf. Sondern du bist für dich verantwortlich und du musst jetzt für dich dein Leben gestalten. Gerade wo solche, ich sag's einmal so, wo solche Liebeskrankheiten, weil Irrwege da sind, wo solche Fehlwege der Liebe da sind, das ist unwahrscheinlich schwer zu korrigieren. Weil je älter ein Mensch wird, umso misstrauischer wird er gegenüber Liebe. Er sieht den anderen immer unter dem, was will der von mir? Ein Kind sieht es nicht. Ein Kind bis zum Alter von 6 Jahren fragt eigentlich nicht, was wollen die von mir? Sondern ein Kind will nehmen. Ein Kind will nehmen, ist ganz offen für die Liebe. Je älter ein Kind dann wird, je älter ein Mensch wird, umso schwieriger wird es für ihn, wirklich Liebe anzunehmen. Das ist übrigens der Grund dafür, auch das sage ich ganz direkt, wenn jemand mit 50, 60 zwei Ledige heiraten, auch wenn sie Christen sind, ist ein schwieriger Vorgang. Das wird nicht der Himmel auf Erden. Das wird nicht der Himmel auf Erden, aber es wird eine Schule auf Erden, die beide nützt. Aber so hätten sie es wahrscheinlich sich nicht vorgestellt. Hier sind und bleiben wir als Christen anfechtbar. Ich weiß nicht, wo in deinem Leben, in diesem Bereich der Sexualität und Geschlechtlichkeit, ein Punkt liegt, aber ich weiß, dass einer liegt. Und das sollten wir für uns angehen und da nicht dem Satan immer wieder Einfallstore geben. Das sollten wir nicht. Sondern hier klar werden. Und klar werden kann nur so geschehen, dass ich mich schäme
Das ist beschämend, ein Beichtgespräch vor einem anderen. Das ist beschämend, wenn ich das aussprechen muss, was niemand hinter mir vermutet hätte. Aber ihr glaubt nicht, wie befreiend das ist. Wie befreiend. Dass ich das zugebe, ja, ich habe hier Schwierigkeiten. Dass ich das ausspreche und dass ich bewusst in der Beichte Vergebung annehme. Und ein letztes zu diesem Punkt der Unzucht. Dass wir Geschlechtlichkeit nicht verteufeln. So schwer dir das auch fällt, wenn du manches Mal hier gerade in Versuchungen bist. Danke einmal dafür. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in mein Leben diese Kraft gelegt hast. Dass das mein Leben erfüllt. Und das ist ja mit 70 nicht vorbei. Da darfst du danken dafür, dein ganzes Leben, es verändert die Formen. Ich danke dir, dass du so viel Kraft in mein Leben gelegt hast. Und ich sage dir das, Herr, hilf mir, dass mich das nicht überwältigt, sondern dass ich Herr drüber bleibe. Deshalb sagt der auferstandene Christus, halte, was du hast. Halte, was du hast, eigentlich sei Herr drüber. Gebrauche es recht. Das war jetzt ganz direkte Aussagen zu Themen, die sicher uns auch mit betreffen, gar keine großen geistlichen Dinge, sondern der Herr Jesus will in unserem täglichen Leben, in unserem ehelichen Leben, in den Kräften der Geschlechtlichkeit, die bei uns sind, auch da will er und gerade da besonders gestalten und Herr sein. Amen. Und das wollen wir tun, Herr Jesus, wir wollen dich anbeten. Du hast uns geschaffen. Du hast unseren Körper gemacht. Du hast in uns die Kräfte der Geschlechtlichkeit gegeben. Danke dafür. Wir sagen dir das. Wir wollen mit allem, was wir sind, ohne Ausnahme, vor dir klar sein. Wir sagen dir das, das ist unser Sehnen, dass du dich freuen kannst über uns. Wir sagen dir das, von uns aus geht's nicht, aber was du durch deinen Geist in unserem Leben wirkst, das bleibt, das bringt Frucht. Wir danken dir, dass du so klar und eindeutig damals den Leuten in Thyatira gesagt hast, ich habe wieder dich. Dass du uns das bis heute klar machst, gerade in diesem Bereich unseres Lebens. Wir liefern uns dir aus. Gib jedem von uns, der hier besondere Hilfe braucht, den Mut, sich helfen zu lassen. Segne uns. Amen.